Heute zu Gast die Multi-Aufsichtsrätin, Autorin, digitale Vordenkerin Katrin Suder.
Wir beherrschen die physikalische Welt und die ist nicht so leicht zu beherrschen. Das sehen wir ja auch, welche Probleme auch Tesla immer mal wieder hat oder auch die anderen. Und Maschinenbau, das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit und da sind wir wahrscheinlich noch führend. Aber da machen uns sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner langsam aber sicher natürlich Konkurrenz. Und ich glaube, die entscheidende Frage für die Zukunft ist, gelingt es der Hardware, der physikalischen Welt, die Software zu integrieren und damit zu den besseren Lösungen zu kommen? Oder werden die Software-Leute die Hardware-Welt beherrschen? Also sprich die Tesla-Idee. Wer gewinnt eigentlich dieses Spiel?
Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich kenne die Katrin und ihre Frau, die Katja Kraus, hier aus Hamburg schon einige Zeit. Dennoch, muss man ehrlicherweise sagen, hat es den Anschluss gebraucht von dem Pip Glöckner, unserem Stammgast, der vor einigen Wochen nochmal hier im Podcast zu mir sagte, er würde sich die Katrin mal wünschen hier. Und da dachte ich mir, stimmt eigentlich, das würde echt gut passen. Nicht nur hat die Physik studiert, war danach irgendwie lange bei McKinsey bis hin zur Partnerin, ist dann gewechselt auf die andere Seite, was ja spannend ist, in die Verwaltung, ins Verteidigungsministerium als Staatssekretärin unter Ursula von der Leyen damals. Übrigens auch im Podcast längeres Thema gewesen. Wie steht es eigentlich um die deutsche Verteidigungssituation im Bereich Cyber und auch in der echten Welt? Nach ihrer Zeit als Staatssekretärin hat sie dann noch für Frau Merkel unter der damaligen Bundesregierung den Digitalbeirat aufgebaut und geleitet. Am Ende ergibt sich ein thematisches Portfolio, das so in diesem Podcast noch nie da gewesen ist, von Deep-Tech-Fragen hin zu Verwaltungspolitik und großen Makrothemen bis hin zur privaten Wirtschaft. Denn am Ende berät die Katrin heute auch eine Reihe von Private-Equity-Firmen und schreibt Bücher über Wirtschaft halt. All das kommt jetzt hier zusammen im Podcast. So hat es das noch nie gegeben. Viel Spaß mit Katrin Suder. Auf geht's! Herzlich willkommen, Katrin. Hi.
Danke, sehr charmant von dir.
Ja, ist das schon so? Ich meine, das ist schon nach wie vor ungewöhnlich. Leider eigentlich so ein Lebenslauf wie deiner.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, kannst du besser beurteilen. Du sprichst mit viel mehr Menschen.
Du also bist irgendwie Physikerin?
Ja.
Eigentlich, ne?
Ja.
Richtig.
Vom Herzen her.
Krasse Technikhochschule irgendwie besucht in Aachen.
RWTH Aachen, ja.
Und ich habe irgendwie irgendwo gehört, du hast die besucht, aber ich glaube beim Handelsblatt hast du es erzählt, weil als du in Aachen warst zum Uni-Auswählen, war das Wetter gerade so schön.
Ja, es war so, mein Vater ist auch Physiker gewesen und er hat gesagt, du musst unbedingt an eine technische Hochschule gehen. Er war auch an einer technischen Hochschule und in Deutschland gab es zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, 7. Also habe ich die verschiedenen Städte angeguckt und zwar klar, Berlin war mir zu groß, München war mir zu weit weg, Darmstadt war mir zu klein und dann bin ich in Aachen gelandet und das Wetter schien, der Dom war toll, die Altstadt herrlich, dachte ich, ja, studierst du hier.
Also okay, Physikerin und dann hast du irgendwie in dieser sehr männerdominierten, sagen wir mal, Technikhochschule eine Theatergruppe gegründet?
Ja.
Auch noch Theaterwissenschaften dazu studiert?
Das habe ich ja später gemacht, als ich in Bochum promoviert habe. Aber ja, ich habe in der Schule Theater gespielt und leidenschaftlich und kam in Aachen an und guckte mich um und es gab keine Theatergruppe. Und da dachte ich, kann ja nicht sein. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen damals die Theatergruppe Der poetische Anfall gegründet.
An der Technischen Hochschule, okay.
Das war sehr lustig, weil natürlich gibt es einen großen, wie will ich das sagen, Männerüberhang. Also zum Beispiel, ich habe mit 300 Leuten studiert, wir waren 7 Frauen ungefähr. Und deshalb war es natürlich schwierig, Frauen zu rekrutieren für die Rollen. Das heißt, wir hatten dann auch einige Herren, Jungs, die dann Frauenrollen gespielt haben. Und es war natürlich nicht immer ganz einfach.
An der Stelle direkt irgendwie, weil du dich ja unabhängig von deiner Entwicklung, glaube ich, und das kommen wir eh noch später zu, für Diversity sehr einsetzt, bist du für Quoten?
Ja, ich habe in der Schule meine Facharbeit in Sozialkunde über die Quotenregelung geschrieben.
Und wo sollten dann Quoten anfangen? Also schon auf irgendwie sozusagen universitärem Niveau oder später erst bei irgendwelchen Vorstands- und Aufsichtsräten?
Naja, auf jeden Fall, wenn wir uns das Management angucken, auch der Universitäten, dann können wir da sehr, sehr wohl über Quoten reden. Wir haben ja eigentlich in jeder Branche, in jeder Industrie, ob das die Wissenschaft ist, ob das der Maschinenbau ist, ob das, ist eigentlich egal, überall dasselbe Phänomen, dass je weiter nach oben wir gucken, desto weniger Frauenanteil wir haben, obwohl inzwischen nehmen wir BWL, 50% der Studierenden sind Frauen. Aber warum sind dann nicht irgendwann im Top-Management?
Mir fehlt es gerade auf, weil du sagtest, in dem Studiengang Physik sind da, oder an der, sind da nur 7 Frauen gewesen von 200 Leuten. Wäre da nicht schon fast eine Quote irgendwie sinnvoll?
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil du musst, dann kannst natürlich die Leute nicht zwangsverpflichten. Aber ich glaube, wir müssen dringend darüber nachdenken, wie kriegen wir mehr Frauen, mehr Potenzial in die MINT-Studienfächer in Summe. Also Mathematik, Ingenieurwissenschaften,
und wie Naturwissenschaften. Wäre das möglich?
Ich glaube, ein wichtiger Weg, und das zeigt inzwischen, da gibt es etliche Beispiele, dass das jetzt funktioniert, dass du den Studiengang ganz anders bewirbst. Dass du nicht mehr sagst, so, das ist jetzt Naturwissenschaft und Physik, sondern hier, das sind zum Beispiel Lebenswissenschaften. Hier kannst du dazu beitragen, Klimaphänomene zu erforschen und auch Lösungen beizutragen. Du kannst, indem du Maschinenbau machst, musst du nicht nur ans Autobauen denken, sondern kannst zum Beispiel daran nachdenken, wie kann ich irgendwie moderne Carbon-Capture-Technologien entwickeln. Das heißt, den Studiengang nicht mehr so mit der, sag ich mal, Hardcore-Naturwissenschaft aufladen, sondern vielmehr mit den Problemen, die unsere Gesellschaft zurzeit auch hat. Und darüber ziehst du auch ganz andere Menschen und unter anderem auch viel mehr Frauen. Das ist ein Hebel. Aber wir wissen, dass es da eine Menge Hebel gibt. Wir müssen auch eigentlich die Diskussion nochmal über Monoedukation führen. Das ist schon eine lange Diskussion, ist eigentlich auch lange wieder überfällig, denn Studienlagen schon 80er, 90er Jahre haben gezeigt, dass die Mädchen, die aus einem reinen Mathematik-Physik-Unterricht nur für Mädchen kommen, die studieren deutlich mehr anschließend.
Das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich ist diese Quotenregelung ganz spät in der Laufbahn, jetzt wenn man über Geschäftsführung oder Vorstände oder rät, das ist doch eigentlich dann immer super schwierig, weil dann man findet diese Personen dann ja häufig gar nicht in der Menge, wie man sie bräuchte. Und aus meiner Sicht muss irgendwie ganz früh diese Quotendenke anfangen, also jetzt im positiven Sinne, dass man sagt, okay, irgendwie müssen in die Mathe-LKs oder noch früher dann auch genauso oder Physik-LKs. Dann
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eigentlich müssen wir in der Kita ansetzen. Also da geht ja das sogenannte Basteldefizit los. Also das sozusagen in den Kitas, weil natürlich wir auch nicht genug investieren in die Ausbildung der KindererzieherInnen, meistens sind es ja noch die Frauen, dass dort einfach auch noch unbewusst oder bewusste Biases transportiert werden. Also das ganz klassisch wird sich verkleidet, dann sind die Mädchen die Prinzessinnen. Dann spielen die Jungs mit den Bauklötzen und oder bauen das Radio auseinander und die Mädchen machen eben was anderes. Und da glaube ich, mehr Impulse zu geben, dass insbesondere der naturwissenschaftliche, der technische, auch die Neugier, auch der Spaß daran, Sachen auseinanderzubauen, dass das über beide Geschlechter hinweg gleich funktioniert. Und da wissen wir aus skandinavischen Ländern, aber auch aus vielen Untersuchungen, und die sind ehrlich gesagt schon relativ alt, dass wir dort ansetzen müssen. Wir müssen dort investieren, wo das Talent anfängt zu wachsen.
Bei dir war es aber so, dass dein Vater war auch Physiker und hat dir dann im Keller eine Werkstatt eingerichtet und so. Das heißt, du bist da sozusagen auf dem Elternhaus dann schon ein bisschen reingerutscht, kann man sagen.
Ja, genau so kann man sagen.
Und absolut. Trotzdem dann nach der Promotion dann direkt zu McKinsey?
Ja, das war ehrlich ein bisschen Zufall. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also das kennt ja kaum noch jemand, wahrscheinlich kaum jemand, der zuhört. Aber damals, als ich 2000 promoviert habe, da gab es noch sowas wie Überqualifikation. Und da gab es, Akademiker waren arbeitslos und haben keine Stellen gefunden. Ich habe mich damals bei meinem für mich Lieblingsarbeitgeber Siemens beworben. Ich dachte, das ist das deutsche Unternehmen. Da bist du unbedingt, die haben mich nicht mehr zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und,
weil du überqualifiziert warst?
Ja, die haben ja zurückgeschrieben, sind überqualifiziert. Doktortitel daneben, noch ein Bachelor, brauchen wir nicht, überqualifiziert. Und das war in der Zeit für mich ein totaler Schock. Ich habe das gar nicht verstanden. Und dann, klar, ich habe sehr viel programmiert in der Promotion. Deshalb, es hätte natürlich zu einem der großen Programmierfirmen geben. Das wollte ich alles nicht. Und dann erinnerte ich mich, da war doch mal McKinsey. Und dann, wie es so kommt, ich bin zum Bewerbungsgespräch gefahren. Es hat mir große Freude gemacht. Die haben ein Angebot gemacht. Und ich habe gedacht, probiere es aus.
Man muss ja sagen, also wie ich so häufig bei McKinsey, du bist auch generell jetzt nicht nur von den Studienfächern her, sondern auch so ein bisschen tendierst zu guten Noten, sagen wir es mal moderat. Also ich glaube, Studienstiftung, all die Sachen, die kriegt man jetzt auch nicht geschenkt. Also insofern hast du dann wenig überraschend bei McKinsey so einmal da alles durchgespielt und bist da recht schnell aufgestiegen und Partnerin geworden in ein paar Jahren. Und dann war dir das irgendwie zu langweilig geworden oder wie ging es dann weiter?
Nein, ich habe die Arbeit sehr geliebt. Also man darf dort komplizierte Probleme lösen und das in einem sehr schönen Umfeld mit tollen Menschen. Also insofern hat mir die Arbeit große Freude gemacht. Nein, es gibt ja so einen Standardweg, den viele Berater auch mitmachen, dass sie irgendwann sozusagen auf die Seite des Klienten, des Kunden wechseln. Und das war bei mir auch so, nur das Ungewöhnliche war, dass sozusagen mein Kunde war der öffentliche Sektor. Ich habe am Ende auch bei McKinsey den öffentlichen Sektor in Deutschland geleitet. Das heißt, die Beratung, die vor allem mit Ministerien passierte. Und so habe ich dann auch irgendwann Ursula von der Leyen kennengelernt, habe mit ihr auch mal eine Studie zum Thema Fachkräftemangel herausgebracht. Und und dann hat sie mich irgendwann gefragt und dann habe ich ja gesagt.
Also da war sie dann Verteidigungsministerin und du bist dann als Staatssekretärin ins Verteidigungsministerium.
So ist es gewesen.
Es ist halt das Ministerium dort hat ja mittlerweile nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen. Hätte man damals nicht mitgerechnet, oder?
Das weiß ich nicht. Das ist natürlich immer so eine Diskussion. Was wusste man, was nicht? Ich bin ja, als ich im Verteidigungsministerium angefangen habe, 2014 war Krim 1. Also das tendieren wir ja auch dazu zu vernachlässigen. Also das gab es ja schon.
Also wo Russland die Krim sozusagen
annektiert hat. Ja, und damals sind dort auch Menschen gestorben. Und das war auch, es war ein bewaffneter Konflikt. Das hat niemand, glaube ich, so offen als Krieg bezeichnet. Aber nichtsdestotrotz fand das statt 2014. Mhm. Und wir haben damals auch gesagt, ja, Landes- und Bündnisverteidigung, also sozusagen neben der Auslandseinsatzsäule, ist und muss wieder verstärkt werden. Also die Bestrebungen gab es damals schon, aber es war nicht ein so schrecklicher und großer und weitreichender Krieg wie jetzt. Aber es ist immer die Frage, wie groß und weitreichend muss es sein?
Wie sieht es denn in der Bundeswehr, im Ministerium wirklich aus? Also jetzt in den letzten Monaten, als es mit dem Krieg in der Ukraine losging, konnte man ja dann so schon so Nachrichten hören und dachte, um Gottes Willen, das ist da ja alles scheinbar sehr verkrustet und scheinbar auch irgendwie, die Sachen funktionieren nicht und dauert alles viel zu lange und dann werden da so ein paar Helme geschickt, statt irgendwie, also sag mal so ein paar so, deine Insicht?
Naja, fairerweise, ich bin 2018 ausgestiegen. Das ist schon lange her. Und ich kann überhaupt nicht mehr bewerten, was seitdem passiert ist oder was nicht passiert ist. Insofern möchte ich davon eigentlich auch Abstand nehmen. Und das eine kann ich aber definitiv sagen, das, was sich innen drin abspielt, ist oft anders als das, was man in der Zeitung liest. Also ich war ja auf der anderen Seite und habe ganz gut verstanden. Und Rüstung, Bundeswehr, das ist ein so, so kompliziertes Feld. Wir müssen eigentlich dabei anfangen, was ist eigentlich die richtige gesellschaftliche Debatte? Und ich würde in Frage stellen, ob die richtige Debatte ist, ob es nun der Leo A1 oder A6 oder was weiß ich was ist, sondern was ist eigentlich die Rolle der Bundeswehr? Wie würden wir eigentlich über Verteidigung nachdenken? Und diese gesellschaftliche Diskussion, damit geht ja alles los. Und dann können wir alles runterdeklinieren, bis wir nachher zu den komplizierten, wirklich komplizierten Mühlen der Rüstung kommen. Und da würde ich mir oft wünschen, dass wir uns diesem Dialog oder diesem Themenfeld einmal wirklich in der Komplexität widmen. Aber davon sind wir wahrscheinlich noch einen Schritt weit weg.
Bist du für eine Wehrpflicht?
Ich würde es mal so betrachten, die Diskussion einer Wehrpflicht ist ja erstmal auch eine sehr, sehr komplizierte, weil man sich dazu äußern muss, möchte man so tief in das Leben eines Menschen einsteigen. Ich persönlich halte das für schwierig. Ich finde, wir können durchaus darüber reden, ob wir generell wollen, dass sich Menschen stärker sozial engagieren und das in der Breite. Das finde ich durchaus eine Debatte, die man führen kann. Also wie sehr soll man dem Staat was zurückgeben und wie bewertet man aber auch andere? Dann kommt ja die Frage der Elternzeit und so weiter oder der Pflege der Angehörigen. Ich kann nur sagen, aus einer operativen Sicht, glaube ich, wie gesagt, ich bin 5 Jahre raus, ist es sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar zurzeit unmöglich und wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll, die Bundeswehr jetzt mit lauter neuen Rekruten zu überschwemmen.
Weil die einfach zu lange brauchen, um auf das richtige Niveau zu kommen.
Die Strukturen sind dafür überhaupt nicht ausgelegt. Also wir bräuchten ja dann Kasernen, wir bräuchten ja noch mehr Material, noch mehr Schutzwesten, noch mehr Munition, noch mehr Chancen, Leute auszubilden. Aber, und da bin ich jetzt auch nicht die Richtige, ich war ja auch nicht auf der militärischen Seite der Dinge, sondern auf sozusagen der zivilen Seite der Dinge, ob das militärisch Sinn macht bei der Art von Einsätzen oder nicht, das müssen andere bewerten.
Bist du im Nachhinein darüber enttäuscht, wie es auch ein bisschen geendet ist? Es gab ja dann so ein Untersuchungsausschuss, der hat sich damit beschäftigt, weil dann ganz viele von deinen McKinsey-Kollegen beauftragt wurden und das wurde dann hinterfragt, glaube ich. Und das sah dann von außen erstmal nicht, natürlich nicht so gut aus. Wie ist da dein Blick drauf?
Ach du, das ist ein großes Feld. Also bin ich glücklich über den Untersuchungsausschuss? Nein. Wünsche ich irgendjemandem, dass er einen Untersuchungsausschuss an der Backe hat? Nein. Aber ich habe die Zeit wirklich sehr geschätzt. Ich habe unglaublich viel gesehen und erlebt und das möchte ich echt nicht vermissen.
Und das, was mir so in Erinnerung bleibt, wenn man das ein bisschen nachliest, ist auch, dass ihr zum ersten Mal, glaube ich, in der Zeit so richtig mit so Cyber-Warfare angefangen habt zu arbeiten und darüber nachzudenken und da irgendwie entsprechend hoffentlich dann Strukturen aufzubauen.
Ja, das ist korrekt. Also in der Tat hat Ursula von der Leyen in der Zeit Cyber als eine neue militärische Domäne eröffnet. Das macht man nicht alle Tage. Die letzte Domäne war die Luft. Die Luftwaffe, die wurde 100 Jahre zuvor eröffnet. Also sprich, das ist schon ein großes Ding zu sagen, wir haben sozusagen nicht nur Wasser, nicht nur Land, nicht nur Luft, sondern wir haben eben auch den virtuellen Raum. Ich fand das unglaublich richtig. Wir haben das sehr stark dann mit Strukturen. Wir haben ein eigenes Kommando aufgebaut, also eine militärische Struktur. Wir haben aber drumherum, wir haben Forschung aufgebaut, wir haben einen Innovationshub aufgebaut, wir haben sozusagen sehr viel auch in die Technik investiert, wir haben eine neue IT-Strategie gemacht, wir haben eine Cyberstrategie gemacht, wir haben uns über Ausbildung, über Recruiting beschäftigt, weil natürlich auch die sogenannten Cybersoldaten auch andere Fähigkeiten mitbringen müssen, als vielleicht durch den Wald zu rennen, sondern sozusagen Computerfähigkeiten. Wie kriegen wir dieses Talent überhaupt? Wie kriegen wir das angezogen? Wie kriegen wir das auch gehalten in der Bundeswehr? Und haben da sehr, sehr viel investiert und ich fand auch sehr erfolgreich. Also die Bundeswehr ist ja im Gegensatz auch zu anderen staatlichen Institutionen hier auch noch nicht gehackt worden. Das heißt, sie kann sich auch sehr gut verteidigen. Und das sage ich mit einigem Stolz auch was wir alle oder die Kollegen da erreicht haben, ist, dass dann auch Deutschland von den Five Eyes, also den USA und ihren vier wichtigsten Verbündeten am Tisch, einen Platz am Tisch hatte zu Cyberthemen. Das hat man auch nicht alle Tage. Also ich fand das war wichtig, da ist auch einiges geglückt und ich fand, es war auch so notwendig. Denn also das bekommst du hier ja auch in den Podcasts immer wieder mit. Cyber und nicht nur Cyberkriminalität, auch Cyber als eine politische Waffe, ein politisches Instrument, ob es nun um Spionage geht oder um ganz andere Sachen. Wir sehen es jetzt im Russlandkrieg. Das ist eine immer wichtiger Domäne und die ist riesig. Das ist eine Industrie inzwischen geworden, die sich auch immer weiter sozusagen professionalisiert, so schrecklich das ist. Und insofern fand ich das sehr wichtig, dass die Bundeswehr da ist.
Aber ist Deutschland da ausreichend wehrhaft für zu sagen?
Also ich kann da primär natürlich nur für die Bundeswehr sprechen und ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind. Besser geht immer, auf jeden Fall. Wir haben dann natürlich die Innenministeriumszuständigkeiten für Cybersicherheit im Inneren. Da gab es oft und gab es immer noch, aber auch das habe ich nicht so intensiv verfolgt, immer wieder Zuständigkeitsfragen und wie sieht die Zusammenarbeitsmodelle aus. Da kann ich gar nicht sagen, wie es am aktuellen Rand ausgeht. Aber wir streiten ja immer sehr viel über Zuständigkeiten, auch zwischen Bund und Ländern. Das ist, glaube ich, nicht immer hilfreich. Und dann kommen natürlich die Unternehmen ins Spiel, ne? Weil also im Wesentlichen müssen sich natürlich Unternehmen selber schützen. Und da glaube ich, dass die Großen dürften das inzwischen alle auf ihrem Zettel haben. Ob sie das immer ausreichend machen, kann ich auch nicht bewerten. Mir macht viel mehr Sorge, sind die kleineren Unternehmen, auch die kleinen Infrastrukturanbieter, also kritische Infrastrukturen. Nehmen wir irgendwelche kleineren Stadtwerke, Wasserversorger. Und wir hatten mal einen White Hacker, der hat uns vorgeführt, wie einfach er über einen Controller, also sprich ein Steuerungselement, also nicht den klassischen Server, sondern über so einen Controller in einem öffentlichen Schwimmbad ins Babybecken reingekommen ist. Und zack, hat gesagt, mit einem Ding könnte ich jetzt die Temperatur im Babybecken auf 100 Grad stellen.
Mhm. Okay.
Und da wird dir klar, wie schnell du solche Sachen, und jetzt können wir sagen, das Babybecken mit 100 Grad, aber wie schnell kann der dann zum Beispiel auch die Lichter irgendwo ausmachen? Mhm. Und da denke ich, noch wirklich sicherzustellen, dass unsere kritischen Infrastrukturen ausreichend geschützt sind, die ja auch mit kleinen IT-Abteilungen nicht immer das mit dem ausreichenden Personal zu
Du bist
kämpfen.
Ja generell mittlerweile in dem ganzen Thema Cybersecurity tiefer drin. Bist auch Aufsichtsrätin bei CrowdStrike?
Nee, Cloudflare.
Entschuldigung, aber selbe Bereich.
Selbe Domäne. Ein anderer Ansatz. Also, völlig anderer Ansatz.
Aber es geht auch um sozusagen...
Es geht auch um Cyber, aber da gibt es natürlich viele Spieler. Aber Cloudflare hat den Ansatz, und da kommen die traditionell her, das Internet ist ja im Grunde gar nicht für unsere völlig neue Internetwelt gedacht worden. Ne? Das heißt, es ist eigentlich nicht zuverlässig genug, es ist nicht schnell genug und es ist vor allem nicht sicher genug. Und Cloudflare bildet ein dezentrales Servernetzwerk aus, jetzt inzwischen 200, 250 dezentrale Standorte, und baut das Internet so gesehen nach und macht es dadurch aber, dass es dezentraler wird, schneller, weil ich viel näher am Content bin. Ne? Ich kann den dort cachen, ich kann es viel schneller machen. Und zweitens kann ich sehr viel deutlicher dann dort auch Sicherheit, Firewalls und so weiter einbauen. Das heißt, es wird sicherer gemacht, es wird zuverlässiger gemacht.
Also man muss, aber es ist eine Serviceleistung, die man als Firma kaufen muss.
Ja.
Und dann kommt ihr mit verschiedenen, oder bietet ihr verschiedene Server, wo man dann sozusagen seine ganzen Web-Applikationen, Website, was immer man hat, irgendwie dann drauf
genau.
abgelegt werden. Das heißt, auch wenn dann einer mal down ist, der andere kann das dann sofort
genau
wieder
so. Das
hochfahren. Und es geht halt schneller, weil je nachdem, von wo man zugreift, hat man dann irgendwie, greift man auf den nächstmöglichen Server zu und sowas alles.
Genau so ist es. Und jeder Server hat jeden Service. Das heißt, es ist nicht, dass du dann musst du doch wieder über den Teich, sondern es ist tatsächlich, jeder Server hat jeden Service. Das macht das Modell auch sehr einzigartig. Und dadurch, dass sie selber sehr viel in Sicherheit investiert haben, können sie diese Sicherheitsprodukte natürlich abbilden. Und dann bieten sie ja auch für Privatkunden, es gibt da ja auch so einen Privatkunden, auch ein kostenloses Offering. Und dadurch sehen die einfach unglaublich viel des Internet-Traffics. Das heißt, die Threat-Vektoren, die Angriffsvektoren sehen die einfach. Also Beispiele, dass wir jetzt völlig neue Größenordnungen von DDoS-Angriffen haben. So, und
wie kommst du zu so einem Board-Seat, also das ist ja eine amerikanische Firma, wie kam das?
Das ist damals über den derzeitigen, immer noch den CFO passiert. Thomas Seifert ist auch ein Deutscher und wir sind uns mal begegnet und so kam der Kontakt zustande. Und dann bin ich aber in den Auswahlprozess gegangen, wie das so üblich ist. Da gibt es dann mehrere Kandidaten und Kandidatinnen und dann haben die sich irgendwann dafür entschieden.
Es ist eine generelle Firma, die auch von vielen Digitalexperten geschätzt wird, auch bei uns hier im Podcast regelmäßig. Vom Stammgast Pip Klöckner ist da, glaube ich, unter anderem Fan davon, auch meine Kollegen hier bei Ohne Aktien.
Du guckst gerade den Aktienkurs an.
Ich gucke mir gerade den Kurs an, habe ich im Vorfeld vergessen, in der Vorbereitung. Aber immer noch Market Cap, weißt du auswendig?
15?
19 Milliarden.
Ja, das ist aber also, Tagesfassung.
Ja. Genau, 19 Milliarden. Also schon, wenn es eine deutsche Firma wäre, wäre sie wahrscheinlich sogar im DAX, würde ich sagen. Ne?
Ja, weiß ich nicht. Sind sie mal 40 im DAX. Ja, aber in der Tat, nein, die ist gut und groß. Und natürlich, du siehst ja da auch, die klassische Tech.
War schon mal vor einem Jahr.
War bei 200, also ganz andere. Also nicht 200, aber 200 Dollar oder Euro Aktienkurs.
Also dann wäre der Market Cap das wahrscheinlich so, dass... Fast zehnfache gewesen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, also, aber gut, das haben jetzt viele von den Aktien mitgemacht. Ne? Da können wir uns ja einige von angucken. Aber immer noch, der Ausgangskurs war 19, jetzt mal, wie gesagt, bei irgendwie 40 oder so.
Kurs ist sogar 60, also ja, Markt gibt 20.
Ja, ist wieder hochgegangen. Sehr gut. Ich gucke ihn nicht täglich an. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt, Aktien täglich anzugucken. Aber es ist eine sehr beeindruckende Firma, weil das Kernmodell, das ist ein Deep Tech und das ist einfach unglaublich innovativ, wie sie das nachbauen. Und sehr visionäre Gründer. Und sie legen halt großen Wert auf Privacy und haben auch ein Geolocation, also ein Produkt gebaut, wo die Daten auch eben gar nicht mehr in die USA gehen. Es gibt ja eine Riesendebatte über die Daten und versuchen wirklich auch Dinge anders zu machen, als wir es von den eher traditionellen amerikanischen Tech-Companies
was
kennen.
Was kannst du so einer Firma mitgeben? Also wenn du da jetzt sozusagen an Bord bist, was scheust du da so rein?
Ja, vor allem halt viel auch den europäischen Blick. Eben auch zu sagen, wir nehmen Datenschutz anders ernst. Und wir finden tatsächlich, dass unsere privaten Informationen und insbesondere persönliche Daten geschützt sein sollten.
Aber ist das wirklich so? Also ich habe da manchmal das Gefühl bei der Diskussion, sehr viele Eliten in Deutschland auch die Zeitung lesen oder Zeitung schreiben, denen ist es wichtig. Aber so die Mehrheit, sagen wir mal jetzt 80 oder mehr Millionen Deutsche, habe ich das Gefühl, den meisten ist es dann doch irgendwo egal und alle klicken alle diese Datenfragen einfach weg und am Ende, wenn man gefragt wird, dann gibt man natürlich eine sozial auch erwartete Antwort und sagt, ja, natürlich ist mir das wichtig, aber die Wahrheit ist, es ist nur sehr wenig Leuten wirklich wichtig.
Ja, also das eine ist natürlich, was du ansprichst, diese Consent-Nachrichten, das ist natürlich der Wahnsinn. Niemand kann das verstehen, niemand kann das lesen und ich glaube, da hat sich auch ein Modell etabliert, was so keinen Sinn macht. Ne? Jeder klickt es weg. Und ich glaube, da wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, man würde andere Auflagen schaffen, sodass dass das Sinn macht, was man da tut. Man kann es ja gar nicht beherrschen, aber ist auch in meinen Augen falsch, weil wenn ich in den Aufzug steige, will ich auch nicht erst dreimal draufklicken, dass ich irgendwie mit dem Aufzug fahren darf, dass ich weiß, er könnte abstürzen. Nein, das will ich nicht, dass der abstürzt. Ich will, dass der TÜV den geprüft hat. Dann gucke ich da hin, TÜV geprüft. Und ich finde, da müssten wir auch in digitalen Modellen ganz anders nachdenken. Denn wie gesagt, ich steige in den Aufzug, ich will nicht reinklicken irgendwelche komischen Consent, den ich nicht verstehe. Ich will, dass es da unabhängige Zertifikate, Prüfungen etc. gibt. Und zudem, welche Rolle spielt es? Ich glaube, das ist schon unterschiedlich. Das eine sind natürlich personenbezogene Daten. Und da glaube ich schon, dass wir nicht wollen, dass was wir alles so ergoogeln oder vielleicht bald wieder erbingen, keine Ahnung, was jetzt sich so auf dem Search-Maschinenmarkt gut, dass das alles nach draußen kommt. Das will keiner von uns. Also das sind ja auch persönliche Daten. Also niemand will die Search-Historie einfach so draußen haben. Und ich glaube schon, niemand will, dass die Messages, die man wirklich schreibt, dass die draußen sind. Das möchte niemanden. Also das Traffic offen ist, ich glaube, da würden die meisten Menschen sagen, nee, das möchte ich dann doch nicht. Wo ich wohne, vielleicht ist noch was anderes. Wir haben ja früher auch Telefonbücher gehabt, wo es drin stand. Und das andere sind dann natürlich auch Firmendaten. Also wo dann natürlich auch die große Frage der Datennutzung. Wir alle glauben ja, dass Daten also nicht das neue Öl sind. Das ist ein falsches Bild, aber der neue Nährboden, aus dem neue Geschäftsmodelle und neue Insights entstehen. Und dass Daten einfach so kopiert und genutzt werden, das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Das hat jetzt nichts mit GDPR zu tun, aber trotzdem, dass Sicherheit da ist und dass ich bestimmen möchte, ob ich meine Daten nach draußen gebe oder nicht. Ich glaube, wenn du es so mit einem Doppelklick diskutierst, glaube ich, würden doch eine Menge Menschen sagen, dass wir...
Generell ist bei der Cybersecurity für mich immer noch erstaunlich, dass, also als Laie höre ich das dann immer, wenn dann da Firmen angegriffen werden, dann ist es meistens zurückzuführen, dass irgendein Anwender geklickt hat, so irgendwie mit irgendeine Fake-E-Mail-Adresse geantwortet hat und dann irgendein obskures Dokument runtergeladen hat und man denkt, okay, ein aufgeklärter Mensch wäre vielleicht darauf gestolpert, dass das eine komische Adresse ist, dass man jetzt nicht irgendwas hier downloadet oder so, was man gar nicht kennt. Es wirkt so trivial und so einfach und am Ende sind das jetzt ja die Waffen, die da verwendet werden. Da denkt man ja, okay, mit den Waffen, das ist ja wie, als wenn man jetzt in eine Schlacht zieht mit irgendwie einer Haubitze aus dem Mittelalter. Das ist so simpel. Ist es so?
Ja, Phishing ist eines der Hauptprobleme. Das wird natürlich immer differenzierter, immer sophisticateder. Ne? Jetzt gibt es ja Voicemail-Phishing. Das heißt, du hast dann also auch mit wirklich gut gefakten, sodass du auch das Gefühl hast, oh, das ist ja wirklich der Chef. So, also das heißt, die entwickeln sich ständig weiter, die nächste Generation von Angriffsvektoren. Aber ja, es ist genauso.
Also Voicemail heißt, irgendwer spricht mir eine WhatsApp ein, ja. Der dann auch im Zweifel klingt wie mein Chef oder ja. So. Und dann denke ich mir, okay, krass, muss ich jetzt machen.
Ja, oder kriegst einen Anruf und dann so weiter. Und dann, also tatsächlich, das ist die nächste. Das ist die nächste Generation. Es gibt ja inzwischen auch SMS, wo dann auch irgendwas draufsteht. Ne? Auch das ist die nächste Generation. Das heißt, E-Mail ist schon fast wieder out, weil, und das ist natürlich ein Rat Race, ne? Also wer hat die besseren Lösungen? Ich war letztes Jahr auf einer herrlichen Konferenz, die hieß The Human Firewall, weil es genau jetzt, glaube ich, darum geht, weil ein wichtiger Angriffsvektor sind die Menschen, die Individuum. Und dann kann man so herrliche Experimente sehen. Also wenn der Titel der E-Mail zum Beispiel ist, dein neues Gehalt, bong, klickst du anschließend die anhängende Excel-Tabelle an. Oder der Chef braucht dringend von dir, bong, machst es natürlich. Also du siehst auch sehr viel Psychologie und genau dort müssen wir auch ansetzen, um die Leute zu trainieren. Und wie gesagt, gleichzeitig die nächste Welle ist dann schon die SMS, wo wir eigentlich
aber
nicht dachten.
Aber der Hacker, der dann im Zweifel bei euch gezeigt hat, wie man das Babybecken hochdrehen könnte, der kam dann auch bei Phishing in die Stadtwerke rein?
Nee, der ist einfach über einen PCL, über einen Controller gegangen. Das heißt also, dass viele der operativen Technik, also die in Heizungen drin ist, die in Lüftungen drin ist, dort sitzen ja auch überall Controller, die Temperaturen hochstellen oder die einfach nur, oder pumpen Menschen und die sind zunehmend am Internet. Und das Problem ist, diese operative Technik im Gegensatz zu dem Server, dem Computer, das haben die IT-Abteilungen ja gelernt. Ja, also wir müssen die Server, wir müssen unsere Computer, unsere PCs, die Handys müssen wir sicher machen. Das ist gelernt und das passiert mehr oder minder gut, aber das passiert. Du hast aber eine ganz andere Welt, sozusagen die Technikwelt, die zunehmend Internet of Things, alles ist miteinander verknüpft. Alles wird gehackt. Und darüber kommen jetzt sehr viele Angreifer irgendwo rein. Es gibt so ein berühmtes Beispiel, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da hat sich ein Hacker in einen Serverraum reingehackt und zwar über den Lüfter des Servers und schaffte dann darüber reinzukommen und über dann so eine Taktfrequenz hat er, also weil der hat dann verändert, wie die Taktfrequenz des Ventilators ist, des Lüfters und hat damit dann physikalisch eine Festplatte beeinflusst. Also da passiert alles Mögliche, was du dir so gar nicht
also
vorstellen kannst.
Also das ist dann aber kein Phishing mehr, sondern das sind dann...
Nein, das wollte ich sagen. Das sind andere Angriffsvektoren. Das hat mit Phishing nichts zu tun.
Okay.
Sorry.
Aber irgendwie braucht man trotzdem einen ersten Zugang. Also dann,
genau. Über den Menschen oder über die Technik. Und über die Technik zunehmend mehr eben über die Controlling, über die Hardware-Technik und nicht mehr so sehr über die IT.
Okay. Nochmal kurz zurück zu deinem Leben. Also das Verteidigungsministerium war dann irgendwann vorbei. Bist du noch mit Frau von der Leyen ab und zu im Austausch?
Also ab und an reden wir noch, auf jeden Fall. Aber da weißt du ja, wie es ist, wenn du beruflich nicht mehr so viel zu tun hast, dann hast du auch einfach nicht mehr so viel Überlapp.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast. Und dann ging es bei dir so weiter, zumindest wenn man jetzt auch so ein bisschen recherchiert, oder ich habe das ja aus der Ferne immer so ein bisschen verfolgt, dann war die große Diskussion oder Erwartung schon, du würdest jetzt demnächst zu VW gehen. Also auch nicht jetzt irgendwie... Ist nicht passiert, genau. Auch nicht jetzt als irgendwie, weiß ich nicht, Einsteigerin logischerweise, sondern da war dann direkt irgendwie VW-Vorstandsposten, war dann IT-Vorständin, was ja für VW ein super zentrales Thema ist. Also generell für so einen Automobilkonzern ist ja IT das große Feld, in dem man jetzt gerade auch mithalten muss und so.
Ja.
Aber du hättest es gemacht, oder?
Ja, es war wahrscheinlich eine Mischung aus, keine Ahnung, Naivität, Hybris, Wahnsinn, ich weiß es nicht. Aber Volkswagen ist natürlich ein faszinierender Konzern. Und es gibt ja auch noch einen Teil Staatsbeteiligung mit dabei. Es ist, der wichtige Taktgeber in der Automobilbranche. Und wenn Volkswagen, die Frage ist, gewinnt Tesla inzwischen, muss man ja auch sagen, oder gewinnen die Chinesen den Elektro- und generell den Mobilitätsmarkt, oder gelingt es Volkswagen? Weil da hängt ja auch die ganze Zulieferindustrie und alles dran. Und die Frage ist, ich glaube, 15-20% der Volkswirtschaft macht dieser ganze Sektor aus. Das heißt, es ist sowohl aus einer Innovationsperspektive als auch aus generell Mobilität neu denken, als auch aus dann der ganzen volkswirtschaftlichen und natürlich Technologieperspektive wahrscheinlich eine der reizvollsten Aufgaben, die es für Nerds oder Techniker oder IT-Menschen gibt. Und insofern war ich da tatsächlich in Versuchung und ja, ich hätte es gemacht. Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat das anders entschieden.
Aber war das zu der Herr Diest? Also,
das war noch Diest Zeit, ja.
Okay, und ist das jetzt auch so ein bisschen der Bereich, wo jetzt dieses Cariad?
Das hängt nicht direkt darunter, aber natürlich habe ich die Diskussion auch darüber geführt, wie könnte ich da gegebenenfalls auch eine Rolle mit einnehmen bei der Cariad, weil die natürlich genau diese Fragestellung, welche Rolle haben Daten, wie kriege ich auch das Auto geschützt? Das ist ja auch ein Riesenthema, da kommt ja Cyber mit rein, übrigens dann auch interessanterweise wieder Cloudflare, weil die ein dezentrales Netz haben. Und du wirst natürlich über die Latenzen, wenn du das zentral machst, gar nicht geschützt kriegen. Das heißt, du wirst über dezentrale Sicherheitslösungen nachdenken müssen. Da käme dann oder kommt dann auch Cloudflare ist eine Möglichkeit ins Spiel. Und auf jeden Fall war das Zentrum der Diskussion.
Bist du Aktionärin von VW?
Nein.
Von Porsche auch nicht?
Nein.
Von Tesla?
Nein.
Ist Tesla fair bewertet aus deiner Sicht?
Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, da bin ich raus.
Ja. Verfolgst du denn, was so Elon Musk und so machen?
Weniger. Nee, muss ich wirklich sagen, weniger. Nee.
Wie ging denn dann? Also da,
aber ich weiß auch nicht, was dieses Twitter ist, deshalb kann ich da nichts zu sagen.
Wirklich nicht? Bist du da nicht aktiv? Bist du da nicht? Echt nicht? Auch nichts zum Lesen?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Weil es dich nicht interessiert? Ich meine, da sind ja schon die viele sehr intelligentesten Menschen der Welt, die da ihre Sachen teilen.
Ja, ich guck's mir nochmal an.
Okay. Wie ging es denn für dich weiter? Also du hast dann irgendwie das VW-Thema schon im Raum, ist da nichts geworden. Was hast du als nächstes gemacht?
Naja, also im Grunde, ist ja gar nicht so einfach. Was machst du dann nach Verteidigungsministerium? Also wo ich mich viel gesehen, mich mit vielen beschäftigt, vor allem mit Fragen, wie kriegen wir Sicherheit? Und das hatte weniger mit EBIT-Marge zu tun, sondern eher tatsächlich auch sehr viel mit Purpose und oder auch mit der, es waren einfach spannende Fragestellungen. Ich war in Afghanistan, ich habe dort die Truppen besucht, wir haben Cyber aufgebaut Und gleichzeitig sind ja auch privat noch ein paar Dinge passiert. Ich habe in der Zeit, ist unser drittes Kind zur Welt gekommen. Katja und ich haben geheiratet und ich wollte auch mein Leben nochmal, muss ich sagen, rebalancieren. Ich wollte nicht mehr diese wirklich schlimmen vielen Stunden oder auch dann, es waren ja auch die Zeit, wo wir sehr viele Terroranschläge hatten. Das heißt, es gab auch viel am Wochenende. Es waren große Unsicherheiten und ich wollte das so nicht mehr. Ich wollte mehr Zeit mit Katja, ich wollte Zeit mit den Kindern und habe dann beschlossen, dass ich mich vor allem als über Beiräte, Aufsichtsräte und Beratungsmandate sozusagen.
Ein großer Rat, den du ja auch noch geleitet hast, war ja der damals, also von der vorherigen Bundesregierung, da gab es, das haben das, glaube ich, Digitalrat, ne?
Ja, so hieß der.
Also
genau.
Von Frau Merkel dann ins Leben gerufen und den hast du geleitet.
Ja, ist korrekt.
Für wie viele Jahre?
In der Legislatur, es waren dann, glaube ich, 4 Jahre, 3,5. Wir sind irgendwann im Sommer gestartet und dann ging es bis Herbst, ja, so ungefähr.
Wer war da noch so drin?
Ja, wir waren 9 Leute, spannende Profile, super, super, super divers. Ist eines der divers zusammengesetzten Teams, was ich je hatte. Also wir haben eine Altersspanne, ich weiß, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, 25 Jahre oder so gehabt. Wir haben fast paritätisch besetzt. Wir haben Leute aus verschiedenen Ländern mit Migrationshintergrund, einfach alles drin. Und deshalb war er, glaube ich, auch so kraftvoll, weil wir die Themen zuerst im Team durchdacht haben und danach dann der Bundesregierung vorgeschlagen haben. Und dann kamen, wir haben Startup-Leute, wir haben Leute, die Großunternehmen kennen.
Irgendwelche Leute, die man so kennen könnte?
Wahrscheinlich, hoffentlich kennst du sie alle. Also Iyad Madisch ist drin gewesen.
Geld, ja.
Ada Pellert, die macht die Fernuni Hagen, ist drin gewesen. Chris Boos kennst du natürlich auch. AI-Forscher, genau. Dann haben wir Peter Paritschek, der ist einer der Kenner von eGovernment, vom Fraunhofer-Institut. Dann war Viktor Mayer-Schönberger drin. Den kennst du wahrscheinlich auch. Einer der Datenökonomen, von dem habe ich unglaublich viel über Daten gelernt. Es ist faszinierend, ihm zuzuhören, die Rolle von Daten. Urs Gasser war drin, war zuerst in Harvard, ist jetzt nach München gekommen.
Also schon ganz viel Intelligenz.
Stefanie Kaiser, ja.
Aus Deutschland oder international auch dabei.
Ja, Bess Novak hatten wir aus den USA. Also, ja.
Was ist das am Ende, so, sozusagen, würdest du sagen, so das Projekt, was daraus übrig geblieben ist?
Ich glaube, es sind mehrere. Also das eine ist, wir haben geholfen, die Datenstrategie der Bundesregierung mit sozusagen ins Leben zu heben und die ist ja dann auch veröffentlicht worden. Also das haben natürlich die Ministerien und alle erarbeitet, aber wir waren ein großer Treiber dahinter und was ich gut finde an der Datenstrategie, dass sie vor allem die Innovation nach vorne schiebt. Eben, wir hatten die Diskussion ja vorhin, wir haben ganz viel GDPR-Datenschutz gemacht, aber was ist denn mit der Innovationsseite? Die kommt ja oft zu kurz. Wir wären Regulierungsweltmeister, wir sollten ja auch Innovationsweltmeister sein und sie legten großen Wert darauf, dass Daten nur dann einen Wert entwickeln, wenn ich sie nutze und wie können wir Nutzung verstärken? So, das fand ich einen sehr guten Ansatz. Und insofern ist, glaube ich, die Datenstrategie was Wichtiges. Aber es gab auch kleinere Dinge. Wir haben zum Beispiel versucht, die Staatssekretärinnen und AbteilungsleiterInnen in agilen Arbeiten mal ein bisschen zu schulen und ihnen das nahezubringen. Weil was bedeutet das eigentlich, wenn man ganz anders zusammenarbeitet, denkt? Und was bedeutet auch Feedbackkultur, die ja auch bei Agilität total wichtig ist? Wir haben uns Bildung in den Fokus genommen und haben versucht, war vielleicht nicht ganz erfolgreich, aber haben versucht zu sagen, wir müssen doch Bildung völlig neu denken. Also wir haben dann immer auch gesagt, rechnen, schreiben, lesen, Daten. Also das muss ja, wir haben ja vorhin das Bildungsthema schon gehabt. Wir müssen da Bildung neu denken. Oder auch andere Themen, dass wir versucht haben, auch international mehr Verbindung zu machen. Also wir haben schon einiges gemacht, würde ich sagen.
Du hast gerade schon so ein bisschen im Halbsatz gesagt, also Daten sind für dich ein wichtiges Thema, aber diesen Claim, der jahrelang überall zu hören war, Daten sind das neue Öl, den findest du falsch. Das ist ja erstaunlich, weil eigentlich konnten sich darüber mal alle einigen, dass das jetzt so das neue Sprichwort sei.
Ja, das ist schön, nur das Bild ist halt einfach falsch. Also wenn ich Öl benutze, dann ist es weg, dann habe ich es verbraucht. Das ist ja mit Daten nicht so, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Je öfter ich Daten nutze, desto mehr kommt da raus, desto besser wird es. Wenn man sich Google anguckt, die machen das ja fantastisch. Das, was ich sozusagen in der Suchmaschine nutze, wird zum einen Erstverwendung gesucht für die Suchmaschine und die Optimierung da. Dann geht das aber auch ein, zum Beispiel in die ganzen Übersetzungsprogramme, die haben und so weiter und so weiter. Das heißt, sie nutzen Daten 2, 3, 4, 5 Mal, je nachdem, dann kommt die vertikale Nutzung dazu. Wenn ich also was zu Gesundheits google, dann geht das in den vertikalen Sektor. Und deshalb finde ich das Bild falsch. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel Öl lagere, deshalb kam ja auch die Frage mit Gold auf, dann ist der Wert dadurch, dass es gelagert ist. Ja, aber Daten Humbug. Ist ja Humbug. Du musst sie ja nutzen. Und deshalb fand ich das Bild irreführend, zumal, wenn wir auch gerade sagen, es ist das neue Gold, haben ja auch viele gesagt. Das hat, glaube ich, in vielen Unternehmen, und wir reden ja vor allem gar nicht über personenbezogene Daten, sondern auch über Unternehmensdaten, also Umweltdaten, die wir aufnehmen, hat dazu geführt, dass viele Unternehmen, gerade auch die berühmten Mittelständler in Deutschland, dass die einfach unsicher geworden sind. Moment, wenn das wie Gold ist, ja, dann sperre ich es doch in den Keller. Und dann gucke ich mal, was damit passiert. Vielleicht steigt der Wert, vielleicht kann ich es verkaufen. Und dadurch haben wir, glaube ich, Innovation tatsächlich nicht gefördert, sondern sogar verhindert. Weil das Spannende ist ja, wenn du auf Daten drauf guckst mit einer neuen Perspektive, dann entsteht oft was Neues. Wir haben mal dieses Beispiel gebracht, dass die Flugzeuge, die haben ja, sammeln ja wahnsinnig viele Umgebungsdaten, also Lufttemperatur und you name it. Und tatsächlich die Daten, die die Lufthansa und andere gesammelt haben, haben dazu beigetragen, dass sich Wetterprognosen es waren über 10% verbessert haben, was sehr, sehr viel ist. Und Umweltprognosen spielen ja eine Riesenrolle für die Landwirtschaft. Also wie viel Dünger brauche ich, wie ist das mit dem Wasser und so weiter. Und darauf wären natürlich die Leute wahrscheinlich von der Lufthansa jetzt nicht gekommen. Aber dadurch, dass sie diesen Datenschatz haben und sagen, hier, guckt ihr doch mal drauf. Wenn ich aber sage, es ist das neue Gold, dann, du kriegst mein Gold nicht. Weil so gebe ich es dir, ist es ja weg. Nein, ist es nicht. Die Daten gehen ja nicht kaputt, wenn ich sie kopiere oder benutze. Und deshalb ist das Bild in meinen Augen schwierig.
Wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich auch glauben, dass du eigentlich für die Zukunft von Deutschland eine eher skeptische Prognose hast und sagst, Mensch, hier die digitale Welt, das ist irgendwie nicht gerade hilfreich für ein Land wie Deutschland. Andere haben uns abgehängt und sind da viel stärker. Aber trotzdem, ich weiß von dir, oder es gibt auch Gespräche von dir, wo du da eigentlich gar nicht so skeptisch bist, wie man meinen könnte.
Ja, gute Frage. Ich habe mich auch gerade gefragt, vielleicht ist es eine Frage, wie ich morgens aufstehe. Heute ist ein herrlicher sonniger Tag hier in Hamburg. Also insofern blicke ich natürlich optimistisch. Oder ich sage, wir haben drei Kinder. Natürlich muss ich irgendwie optimistisch blicken. Ich glaube, wie immer, es ist nicht schwarz-weiß. Wir haben eine Menge tolle Sachen. Wir haben nach wie vor unheimlich kluge, innovative Köpfe hier in Deutschland. Hier entstehen fantastische Innovationen und tolle Lösungen. Und hier ist Energie. Und wir haben auch den Standortvorteil, dass wir grundsätzlich Diversität können. Wir können Föderalismus, wir können Dezentralität, wir können auch Diversität. Das haben wir gelernt. Sicher geht auch noch viel besser, muss auch noch viel besser gehen, aber wir sind darin schon gut. Und warum ist das so wichtig? Weil Innovation ja dann entsteht, habe ich ja gerade gesagt, wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf was gucken. Diverse Teams entwickeln bessere Lösungen und vor allem innovativere.
Aber ein Argument, das bei dir immer kommt, ist, dass du sozusagen, dass dieses echte Produzieren von Dingen, also dieses physische Sachen machen, Anlagen bauen, ist halt dann doch nicht so einfach zu kopieren. Und da ist Deutschland sehr gut drin.
Ja, genau, das ist das Zweite. Also das eine ist sozusagen, wir sind gut in Innovation. Das Zweite ist, wir beherrschen die physikalische Welt. Und die ist nicht so leicht zu beherrschen. Das sehen wir ja auch, welche Probleme auch Tesla immer mal wieder hat oder auch die anderen. Und Maschinenbau, das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit. Und da sind wir wahrscheinlich noch führend. Aber da machen uns sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner langsam aber sicher natürlich Konkurrenz. Und ich glaube, die entscheidende Frage für die Zukunft ist, gelingt es der Hardware, der physikalischen Welt, die Software zu integrieren und damit zu den besseren Lösungen zu kommen? Oder werden die Software-Leute die Hardware-Welt beherrschen? Also sprich die Tesla-Idee. Wer gewinnt eigentlich dieses Spiel? Und meine feste Überzeugung ist, dass wir wahrscheinlich noch einen Vorteil haben, weil die anderen diese physikalische Welt noch nicht beherrschen. Wir müssen es jetzt aber schaffen, das war natürlich auch das, was Volkswagen jetzt schaffen muss, die Software- und die Hardware-Welt zusammenzubringen. Und das ist übrigens auch eine Diversitätsangelegenheit, weil Maschinenbauer tickt ja total anders als eine Softwareentwicklungsfirma. Total. Also das eine denkt selbstverständlich in Ingenieurleistung. Das heißt, ich muss lange voraus planen, weil ich kann die physikalische Welt nicht so einfach wegwerfen, wie ich sozusagen dann sage, jetzt mache ich meine Architektur oder meine Software neu. Das heißt, die Agilität, die ich auf der einen Seite habe, die geht nur bedingt übertragbar auf die andere Seite. Und nur ein kleines Beispiel. Und die Welten zusammenzubringen, sodass die respektvoll miteinander diese Lösungen entwickeln. Und da kannst du Mobilitätslösungen nehmen. Aber das geht ja weiter. Das geht über energetische Lösungen. Haben wir vorhin kurz im Vorfeld besprochen. Ne? Wie kriege ich eigentlich im Immobiliensektor neue energetische Sanierung hin. Das wird auch nur funktionieren mit künstlicher Intelligenzlösung. Und so kannst du eigentlich jeden Bereich.
Da bist du tiefer drin, weil du auch ein Mandat hast als Aufsichtsratin bei
der LEG Immobilien, genau. Und dort geht es genau darum, die haben einen großen Immobilienbestand in Deutschland. Und die Frage ist, viele davon sind sozusagen energetisch noch auf einem niedrigen Standard. Wie kriegst du eigentlich in ausreichender Geschwindigkeit mit den Ressourcen, die finanziell zur Verfügung stehen und bei den steigenden Zinsen sind das natürlich weniger, wie kriegst du die den CO2-Neutralitätspfad, zu dem das Unternehmen committed hat, wie kriegst du das hin? Und das wird nur gehen über innovative Lösungen. Also ich weiß nicht, ob du dich jemals mit hydraulischem Abgleich beschäftigt hast. Das bedeutet
wahrscheinlich nicht,
warum auch. Also Heizkörper, die du im Haus verteilt hast, die sind in der Regel nicht sauber eingestellt, wie jede. Jede Pumpe ist nicht richtig eingestellt. Das heißt, die werden nicht gleichmäßig warm. Und dann machst du einen sogenannten hydraulischen Abgleich. Das bedeutet, dass du versuchst, dass die richtig ausgesteuert sind und gleich warm werden. Du hast also weniger Verluste. Wie macht man das heute? Handwerker laufen von oben nach unten ständig durchs Haus und messen Temperaturen und gucken, stellen nach und so weiter. Das ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Das schreit nach einer künstlichen Intelligenz. Und das versucht zum Beispiel die ILG gerade über ein eigenes Innovationsunternehmen, versucht hier eine Lösung zu entwickeln, zusammen mit einem Bauer, der das kann, also spricht wieder Hardware, kommt zusammen mit Software, versucht hier einen automatisierten, KI-basierten hydraulischen Abgleich.
Apropos KI und oder AI, warst du überrascht, als auf einmal ChatGPT in den letzten Monaten so richtig hochgepoppt ist?
Ja, ich fand es auf jeden Fall super, muss ich sagen. Also ich habe mich auch schnell eingeloggt und ein bisschen mitgespielt. Und ja, wissen wir Trainingsdaten bis September vorletzten Jahres. Und dann wissen wir auch, also ist natürlich amerikanisch geprägt. Das heißt also vieles, was ich so eingegeben habe, das kannte die dann gar nicht. War dann auch so ein bisschen traurig. Aber zum Beispiel habe ich nach dem geopolitischen Konflikt mit China gefragt und ich fand die Antwort wirklich gut.
Was war denn die Antwort?
Ne, die war differenziert. Also sie war zu sagen, ja, also wir haben ein differenziertes Verhältnis mit China, denn auf der einen Seite ist das Rivale, auf der anderen Seite hängen wir aber auch mit den Lieferketten sehr stark verbunden. Das heißt, ein Decoupling ist auch gar nicht so einfach möglich. Nicht schlecht. Also das war eine differenzierte Antwort, muss ich sagen.
Hast du denn keine Angst vor AI? Ich meine, die ganzen Experten, der Sam Altman, der dahinter steht, ne, hinter der OpenAI oder auch Elon Musk, der das ja auch am Anfang mit finanziert hat, die sagen ja, dass sie AI als eine der ganz großen Bedrohungen sehen, jetzt neben Nuklearkrieg und irgendeinem Virus, sagen sie, dass AI ist die größte Gefahr für die Menschheit eigentlich.
Ja, natürlich habe ich auch Person of Interest und alle diese Filme gesehen und kenne natürlich dieses Szenario. Umgekehrt muss ich sagen, ich habe in meiner Promotion ein neuronales Netz programmiert. Also sprich, ich habe eine künstliche Intelligenz, so würde man es heute bezeichnen, habe ich programmiert, einen riesen Simulator gebaut und mich damit in meiner Promotion beschäftigt und die Kraft dessen gesehen. Und wahrscheinlich fragst du da auch die falsche. Nerd by Nature, sage ich manchmal. Also ich liebe ja Technik, ich liebe das alles. Und deshalb glaube ich, dass darin große, große Chancen sind. Ja, natürlich. Atomenergie hat auch immer eine Downside. Und die müssen wir in den Griff kriegen, wir müssen uns als Menschheit damit beschäftigen. Aber erstmal glaube ich, dass Innovation ein Potenzial hat, ein positives.
Also du hast irgendwie auch mal gesagt, glaube ich, dass AI gar nicht so schnell so weit kommt, dass das wirklich eine Gefahr werden könnte. Also dass dann da jetzt irgendwie Maschinen programmieren kann, die dann gegen menschliche Wesen kämpfen oder alles auf AI-Basis, dass das alles so weit in der Zukunft sei, trotz jetzt ChatGPT-Fortschritten, dass alles also auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus nicht möglich ist.
Ja, wobei wir natürlich auch wissen, dass exponentielle Entwicklungen die Tendenz haben, am Anfang ganz, ganz langsam zu gehen.
Das weißt du ja.
Ja, also ich sehe es nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Dinge noch auch kontrollierbar sein können. Aber ja, in jeder Technologie steckt ein theoretisches Potenzial. Aber wenn ich die Entwicklung so angucke und ChatGPT macht eine Menge Sachen auch schon echt spannend, also wenn man auch sieht, welche verschiedenen Lernalgorithmen da sozusagen verknüpft worden sind, damit diese Maschine so gut geworden ist, dann ist das schon beeindruckend. Aber am Ende, sie produziert einen Text und du kennst ja auch die Beispiele, was dann alles gefragt worden ist und die Brigitte Bardot als französische Präsidentin und so weiter. Da kommt natürlich auch eine Menge Humbug raus. Ich glaube eher, dass die Gefahr darin liegt und das ist die wahre Debatte. Das führt uns zurück zu dem, was wir im Digitalrat versucht haben anzustoßen, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich uns alle ausbilden, wie gehen wir eigentlich mit diesen Informationen um? Wie können wir denn eigentlich gute Nachrichten, also richtige Nachrichten von falschen unterscheiden? Das ganze Thema Deepfake, das macht mir viel mehr Kummer. Und also das ist eher ja auch eine demokratische Herausforderung, wenn du so willst. Oder eine gesellschaftliche, gar nicht so sehr, dass ich jetzt glaube, die Maschinen kontrollieren uns. Das glaube ich nicht, aber deshalb unseren Kindern beizubringen. Also nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. Nicht alles, was ChatGPT sagen wird, ist richtig. Aber wie findest du das raus? Und bildest du dir deine eigene Meinung? Wie bildest du dir auch eine Faktenlage? Wie machst du das eigentlich? Und ich glaube, das ist die wahre Herausforderung.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Bist du denn zufrieden mit der Art der Regulierung, die es aktuell so gibt? Also gerade auch mit Blick auf die großen Plattformen, da gibt es ja schon seit Jahrzehnten die Frage, ist das, oder mittlerweile mindestens mal 10 Jahren die Frage, ist das so richtig? Müsste man da nicht noch enger drauf gucken? Haben nicht auch vielleicht so die großen Plattformen jetzt, Stichwort Cyber Security, dazu beigetragen, ein Stück weit die Demokratie auszuhöhlen, indem dann da auf einmal ausländische Akteure in Wahlkämpfe eingegriffen haben und sowas? Wie guckst du darauf?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich über den Stack so ein bisschen nähern. Also ich glaube, das, was tatsächlich mit Twitter und Co., mit vielen dieser Netzwerken passiert, das ist wirklich, wirklich schwierig und auch eine Gefahr. Und da sollten wir auch tatsächlich nochmal drüber reden, wie wir damit umgehen, weil sie eben keine Herausgeber sind und so weiter und so weiter. All die Probleme habt ihr ja auch schon mehrfach diskutiert. Also wenn wir ganz oben auf dem Stack sind, das macht mir echt Kummer, weil auch die Differenziertheit gar nicht mehr da ist und auch... Also wie gesagt, also Rüstung, das wäre ein Thema, da können wir Stunden drüber reden, uns wirklich mal auseinander, aber dann diese Zeit nimmt sich gar niemand mehr. Deshalb, Katja und ich basteln ja auch an dem Thema Diskurs kann mehr, über unsere Plattform Wir können mehr. Also wie können wir eigentlich wirklich wieder Diskurse führen, die differenziert sind, die respektvoll sind, die auch Spaß machen. Dass Leute auch mal Lust haben, oh ja, ist echt kompliziert, ich möchte es aber verstehen. Statt die erste Abbiegung links zu machen und dann in irgendwas zu verfallen, uns erstmal abzulehnen oder zu liken oder zu disliken oder wie auch immer. Wenn wir tiefer gehen, also auf den Cloud-Stack gehen, da ist tatsächlich eher die Frage, ich glaube schon, dass die vieles sicherer gemacht haben. Hier, glaube ich, ist eher tatsächlich die Frage, was machen unsere Abhängigkeiten? Und wie können wir Login-Effekte, die wir zurzeit haben, verhindern? Also wie können wir tatsächlich, weil du kannst ja de facto nicht switchen im Moment. Und auch durch die Egress-Fees ist es ja auch sehr teuer, mit deinen Daten wieder wegzuziehen. Da, glaube ich, müssen wir Wettbewerbsrecht.
Also switchen von einem Netzwerk zum nächsten.
Also. Genau, also wenn du, was weiß ich, von Amazon zu Google gehen willst. Plus die Tatsache, dass die sich im Stack ja nach oben arbeiten und versuchen, nicht nur sozusagen den Commodity Service Cloud anzubieten, logischerweise nicht, sondern dann Plattform as a Service, die ganze Toolwelt, aber dann auch die Daten oben drüber. Und ich glaube, da müssen wir uns aus einer Souveränitätsperspektive und aus einer Wettbewerbsperspektive mit beschäftigen. Passiert teilweise. Da glaube ich, müssen wir besser werden. Und weil deine ursprüngliche Frage war ja, wie blicke ich auf die Regulierung? Ich glaube, einiges ist im Ansatz her gut und richtig. Aber, und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir dürfen halt nicht nur Regulierungsweltmeister sein. Und mir fehlt oft in Europa, in Deutschland die Gegenseite, die Innovationsseite, die Experimentierseite, die Seite, die also sagt so, ja, also wir regulieren, aber zum Beispiel KI, wir haben eine KI-Regulierung jetzt schon, ne, mit dem KI-Act und so weiter, aber lass uns doch bitte erstmal KI-Lösungen entwickeln, die mithalten können, die wirklich so innovativ sind. Und da hat uns ja die USA, aber auch China bei Bilderkennung halt schon deutlich abgehängt. Und da, glaube ich, wäre es wichtiger zu gucken, wo können wir denn intelligente Lösungen entwickeln.
Mit Blick auf China, bist du überrascht, dass die dann doch gar nicht so schnell vorankommen bei bestimmten Sachen, wie man das so meint? Also zum Beispiel diese Chip-Entwicklung, also auch wieder da meine Laienperspektive drauf, scheint ja so schwierig zu sein in bestimmten Bereichen, dass dann offensichtlich so ein Land wie Taiwan zu überfallen fast attraktiver ist, um dann da diese Chip-Technologie ranzukommen, darum scheint es ja zu gehen, als das selber zu bauen, weil das einfach schon mal nicht geht. Und irgendwie, also da hätte ich jetzt gedacht, dass so China, die kriegen alles hin, die sind super smart und bauen das. Aber scheinbar gibt es da bestimmte Technologien, die selbst China mit allen Ressourcen nicht bauen kann und wo sie Jahre zurück sind. Ist das für dich überraschend?
Ja, also gerade im Chip-Bereich ist es für mich nicht überraschend, denn also da sind wir wieder bei der physikalischen Welt. Das ist einfach unfassbar kompliziert, wenn wir an die kleinen Strukturen gehen. Ne? Also alles, was so im, was weiß ich, 10 Nanometer drunter ist oder jetzt ganz am Cutting Edge 5 oder noch kleiner. Das ist einfach wahnsinnig kompliziert. Und das Zweite ist, dass die USA immer mehr oder minder klar und offen gesagt haben, sie haben das strategische Ziel, dass China 1 bis 2 Chip-Generationen hinten dran hängt. Und China auch ganz systematisch, und das ist jetzt gerade nochmal neu auch wieder passiert durch wieder neue Acts, dass sie sozusagen Zulieferprodukte einfach nicht bekommen. Das heißt, die sind reguliert und sogar teilweise extraterritorial. Das heißt, dass sie sagen, also auch ASML, ne, Niederlande, also ihr dürft nicht mehr, wenn ihr mit uns Sachen machen wollt, dürft ihr nicht mehr an China liefern. Und dadurch wird China hinten dran gehalten. Die Frage ist, und das ist eine strategische Frage, das ist ja so in den letzten 12, 24 Monaten nochmal sehr intensiver geworden, der USA-China-Konflikt. Sehr, sehr viel intensiver. Und die Frage ist, wird das dazu führen, dass die Chinesen jetzt sagen, oh, we need to double down? Und dann wirklich nochmal versuchen, diesen Race nochmal ganz anders und dann da auch was draufschmeißen, also noch mehr als bisher? Oder also wird es dazu führen, dass sie dann aufholen? Und was bedeutet das dann? Oder bleiben sie immer diese 1 bis 2 Generationen hinten? Also insofern, es wundert mich nicht, dass sie noch nicht aufgeholt haben. Aber ich bin unsicher, was jetzt strategisch, wie das jetzt weitergeht.
Also wenn sie Taiwan einnehmen würden, was ja problemlos wahrscheinlich möglich wäre mit der militärischen Kraft, dann da gibt es ja die zentrale Fabrik oder die zentrale Firma.
TSMC,
genau, die das kann, die weltweit führend ist und die sitzt ja in Taiwan.
Ja, also ich glaube, so einfach ist es nicht, Taiwan einzunehmen. Ist ja auch eine Insel mit gebirgigen Strukturen. Plus, dass die USA ja auch weitreichende Commitments und auch Lieferungen von Waffen gemacht haben. Plus, dass Taiwan auch inzwischen ein wehrhaftes Militär hat. Übrigens auch eine wehrhafte Demokratie. Ist ja ein Demokratie-Ranking inzwischen ein sehr hoch, fast Platz 8 oder so, bin ich jetzt nicht ganz sicher, sehr hochgerängtes Land. Deshalb, ich glaube, so einfach ist es nicht. Plus, dass die chinesische Armee nach allem, was die Experten sagen, und hier kann ich es nur zitieren, dass sie sagen, noch sind sie nicht so weit für eine großflächige Invasion. Die könnten kleine sozusagen Strikes machen. Aber eine großflächige Invasion, da werden, sagen die Experten, sind sie noch 24 Monate rund entfernt. Aber, und da hast du eine völlig berechtigte Frage, wie sieht das langfristige oder mittelfristige Szenario aus? Denn Xi Jinping und auch die Partei und insbesondere er als Person haben immer gesagt, dass in seiner Lebenszeit oder Amtszeit, aber es kommt, glaube ich, auf selber inzwischen hinaus, wird er die Wiedervereinigung mit Taiwan erzielen. Und das chinesische Volk ist sehr nationalistisch und sehr patriotisch. Das heißt, die wollen das auch. Und umgekehrt ist Taiwan immer weiter weggedriftet und driftet auch immer weiter weg, wird immer westlicher, ist eine Demokratie und baut eigene Strukturen aus mit den Unterstützung von den USA, aber auch vielen anderen Ländern, weil es neben TSMC eine unglaublich wichtige geostrategische Lage hat. Es gibt ja so dieses Bild, das ist so der Flugzeugträger, der da so schwimmt. Und insofern gibt es da echt auseinanderdriftende Kräfte. China mit einer klaren Absichtserklärung und umgekehrt Taiwan auch mit einer klaren Trajektorie. Wie das Spiel ausgeht, das ist unklar. Vor allem, wenn wir mal über 24, 25 hinaus gucken. Das weiß ich nicht. Und da ist das Szenario, dass es irgendwann zu einem Konflikt kommt, und vielleicht auch zu einem durchaus bewaffneten Konflikt, das ist auf jeden Fall nicht unrealistisch und auch nicht unwahrscheinlich. Und das ist natürlich etwas, das ist dann schon bedrohlich.
Mhm. Bedrohlicher als auch jetzt ein Ukraine-Krieg oder sowas.
Naja, also wenn...
Für Deutschland zum Beispiel.
Wenn wir zu einer Konfrontation zu einem offenen Krieg, ne, also da gibt es ja viele Eskalationsstufen, ne, also don't get me wrong, also es kann auch sein, dass dann sozusagen nur Versuche gemacht werden und dann kommt wieder Abschreckung, dann dividiert man weiß ja auch gar nicht, wie das weitergeht. Es kann auch sein, dass China jetzt, keine Ahnung, wie das mit Covid weitergeht, wenn das Wirtschaftswachstum weiter runtergeht, dass die Prioritäten wieder im Land liegen. Also es gibt viele, viele, viele Unbekannte. Es kann in viele, viele Wege gehen, auch mit den USA übrigens, aber... In dem Szenario, was zumindest nicht unrealistisch ist, dass es zu einem bewaffneten, offenen, kriegsartigen Konflikt käme, ne? Natürlich, das ist dann ein großer Weltkrieg zwischen China und den USA. Das ist ja, das, mhm. ja. Wie gesagt, viele Unbekannte.
Wenn man ein paar Jahre bei McKinsey war und auch Partnerin war, hat man dann eigentlich insoweit wirtschaftlich schon ausgesorgt, dass man sagt, okay, den Rest, das mache ich jetzt aus Ideologie und da habe ich einfach Lust zu und da will ich mich einbringen in die Gesellschaft. Stichwort jetzt, ne, deine Zeit auf sozusagen öffentlichen Jobs. Und jetzt ist das schon eigentlich jetzt sozusagen das Geld verdienen in deinem Leben vorbei?
So oder so möchte ich mich noch einbringen und möchte auch gut auch durchaus bezahlt werden für gute Arbeit.
Aber so was sozusagen wieder einen operativen Job einzunehmen?
Nein.
Hast du nicht vor?
Nein, habe ich nicht vor.
Warum nicht?
Na, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe jetzt ein unglaublich spannendes Portfolio, was mir das Privileg gibt, verschiedene Industrien, verschiedene Unternehmen kennenzulernen und an Themen zu arbeiten, die ich liebe. Ich liebe Technologie und IT-Themen und ich liebe diese ESG-Themen. Und wenn die zusammenkommen, das sind spannende Aufgaben, wo wir Zukunft gestalten. Die machen mir einfach Freude.
Aber also, ist es nicht zu wenig? Also ich meine, wenn man dich jetzt so hört.
Moment, es fehlt ja noch ein zweiter Teil. Also das, was ich mache, macht mir unglaublich Freude. Und ich genieße das, dass ich Zeit mit Katja habe. Ich genieße das, dass ich Zeit mit den Kindern habe. Das ist nichts Schlechtes, wenn man sozusagen nicht 60, 80 Stunden arbeiten muss.
Okay. Wenn man jetzt mehr von dir hören will, wo findet man dich eigentlich? Also du hast gerade du machst ja eigentlich auch das fast schon, aus meiner Sicht schade, gar nicht so viel von dem, was du so jetzt hier erzählst. Twitter machst du nicht, du bist jetzt auch nicht so sehr vocal, also keine Social-Media-Persona von dir gibt es jetzt irgendwas. Es gibt jetzt nicht die LinkedIn-Beiträge oder du äußerst dich jetzt nicht so öffentlich eigentlich.
Nein.
Warum nicht? Machen, also ich meine, das ist doch irgendwo das, was jetzt ganz viele machen, was ja auch nachvollziehbar ist. Also was man sagt, ich habe eine Meinung, ich will am Diskurs teilnehmen, irgendwie, warum bist du nicht bei LinkedIn noch als sozusagen, gerade mit einer als Frau, kann man da ja, gibt es da ein Vakuum, da gibt es ja gar nicht so viele Personen.
Ich glaube, das können andere besser, die haben vielleicht auch mehr Spaß dran. Also ich liebe den Diskurs, ich liebe auch das Gespräch, ne? Und also ich glaube, wir können auch noch über viele, viele Themen weiterreden und das haben wir ja auch schon an anderer Stelle getan. Aber ich muss das nicht öffentlich haben. Warum? Also das ist nicht...
Man erreicht schon mehr Leute.
Ja, aber Reichweite per se ist ja nicht, das ist ja nicht mein Ziel.
Okay. Aber gerade wenn man, also Meinung oder auch Informationen zu scheren, ist ja eigentlich mit je mehr Leuten, desto besser.
Ja, ich glaube, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst und darüber haben wir ja auch schon.
Wann gibt es das große, wann gibt es deinen Podcast, wann gibt es das große LinkedIn-Profil, den großen Twitter-Account von dir?
Was war nochmal Twitter? Also nein, darüber haben wir ja auch schon öfters gesprochen. Katja und ich, wir versuchen ja auch mit Wir können mehr zu überlegen und Diskurs kann mehr, wie können wir eigentlich Diskurs anders und neu gestalten? Und daran kauen wir rum, da sind wir intensiv mit beschäftigt und da haben wir auch schon Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden und ich glaube, irgendwann wird es uns vielleicht gelingen, ein Format zu finden, irgendetwas, wo wir Diskurs in der Form, wie wir es gerne hätten, nämlich differenziert und respektvoll und sich wirklich dem intensiv widmen. Wenn wir das gefunden haben, dann glaube ich, kann ich mir auch Skalierung vorstellen. Im Moment ist das nicht mein Fokus.
Mhm. Du machst aber also als Fokus neben Mandaten auch noch Investments, ne? Also ein bisschen, dass du hier und da dich bei Startups beteiligst oder so?
Ja, ab und an.
Sag mal ein paar Beispiele.
Ja, HeyJobs zum Beispiel. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Berliner Startup.
Marius Luther ist der Gründer.
Genau.
Sehr smarter Typ.
Ja, sehr. Und auch zusammen mit Marius Jörg und die beiden. Und das ist einfach ein tolles Geschäftsmodell, weil it's solving a real problem for real people. Also die Kernidee ist einfach zu sagen, wir haben, es gibt LinkedIn-Beispiele, also für White-Collar-Worker, also für die Gehirnarbeiter, gibt es jede Menge Plattformen, da wird sich gekümmert, da die Firmen investieren. Das war sozusagen die ganze Rekrutierung. Recruitment-Maschine war ja im War for Talent auf diese Art von Menschen ausgerichtet. Aber, und wir stellen ja immer weiter fest, hier in Hamburg, montags hat kein Restaurant mehr offen, so nach dem Motto, und Handwerker findest du sowieso nicht mehr, etc. pp. Das heißt, die Blue-Collar-Worker oder die, wie HeyJobs das nennt, die Essential-Workers, um die es ja immer mehr geht, Pflegekräfte, die werden immer rarer und denen jetzt aber auch im Recruiting den Stellenwert zu geben, die sie eigentlich verdienen, nämlich zu sagen, hey, wir kümmern uns um dich und wir helfen dir, dass du den für dich passenden Job findest, wo du vielleicht auch 100 Euro mehr verdienst oder wo du einen kriegst, wo du andere Wertschätzung oder nicht mehr so lange fahren musst. Und für die entwickelt HeyJobs eine Plattform und ein passendes Angebot. Das finde ich fantastisch.
Und da steckst du dann irgendwie in der frühen Phase dann so 50, 80, 100.000 Euro rein? Sowas in der Art.
Ja. Aber du willst unbedingt über Geld reden.
Ja, das ist ja ein Wirtschaftspodcast hier.
Ach so, aber dann redet man über Geld.
aber also das heißt, das machst du häufiger? Also hast du schon irgendwie...
Nicht so häufig, sehr, sehr, sehr selektiv.
Okay.
Ja, weil ich finde, das macht dann Sinn, wenn ich mich auch mit einbringe, wenn ich Gespräche habe. Ich habe heute Morgen mit Marius wieder darüber geredet, was kann man da noch tun, was ist im Markt, wo ist die Entwicklung, wie macht ihr das in der Firma? Und ich glaube, dann macht es Sinn und das kann ich natürlich nicht beliebig skalieren. Insofern, also mache ich das sehr, sehr selektiv und... finde es aber total spannend und finde gerade zum Beispiel HeyJob gibt mir auch die Möglichkeit, in einem jungen, dynamischen, wachsenden Startup-Umfeld in Berlin zu sein. Und das ist dann wieder balancierend zu dem, was ich in den USA sehe oder was ich woanders mache. Finde ich.
Was ja bei dir toll. Auch irgendwie schon interessant ist, dass du eine der ganz wenigen Personen bist, die sozusagen aus der Wirtschaft in die Politik oder in die öffentliche Sphäre reingewechselt sind.
Ja, eine Querwechslerin.
Ja, genau, da bist du ja auch, sagen wir mal, es gibt auch, sagen wir mal, auf Top-Niveau, fällt mir noch der Jörg Kukies ein,
ja.
Der das ja auch im Wirtschaftsministerium macht, also auch super Name in der Wirtschaft und dann fallen dir da viele andere ein?
Ja, wir haben tatsächlich vor einigen Jahren, Isabel, Sebastian und ich haben ein Netzwerk gegründet, das Querwechsler-Netzwerk. Wir sind alle Querwechsler und Sebastian...
Das heißt, Querwechsler heißt von Wirtschaft in Politik.
Ja, genau. Und da gibt es ganz, ganz wenige. In der Tat, wir haben zusammen mit der Hertie School haben wir auch eine Studie rausgegeben und Deutschland ist tatsächlich im Europavergleich das Land mit den niedrigsten Querwechslern, also der niedrigsten Quote. Wir glauben, das ist keine gute Idee. Und zwar in beide Richtungen keine gute Idee. Also Wirtschaft und auch Verwaltung hängen ja so eng zusammen, immer mehr. Und durch The Big State is Back, durch Regulierung und so weiter. Ich glaube, es ist für beide Seiten schlecht, wenn der Austausch nicht da ist. Wenn die Wirtschaft sagt, die Politiker, die machen sowieso nur Mist, ne, ist ja so gern genommen. Und Politik sagen, ja, diese Wirtschaftsleute, mit denen will ich nichts zu tun haben, da geht es nur ums Geld, um in dem Bild zu bleiben. Und die haben überhaupt keinen Purpose und keine Ehren, wie auch immer. Also auf jeden Fall wird viel übereinander geschimpft. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll, weil wir müssen diese Gesellschaft, dieses Leben gemeinsam gestalten. Und zum anderen würde es auch insbesondere der Verwaltung natürlich helfen, wenn Leute gerade mit Technologie, mit IT-Verständnis oder auch wie man moderne Kommunikation macht, um in dem Bild von vorhin zu bleiben, oder auch mit Projektmanagement-Erfahrung. Das ist etwas, was dem öffentlichen Sektor, der ja noch immer stark von Juristen und Juristinnen geprägt ist, einfach fehlt.
Wird er zu wenig bezahlt am Ende?
Ich bin nicht sicher, ob Bezahlung das Einzige ist. Wir haben das im Verteidigungsministerium gesehen. Also wir konnten zum Beispiel auch gezielt dadurch, dass wir gesagt haben, hier kommt zu uns, zur Cyber-Unit, hier könnt ihr Sachen machen, die könnt ihr sonst nirgendwo machen. Oder dass wir gesagt haben, hier kannst du etwas tun für dein Land. Ich glaube, dass wir, und ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die würden sagen, klar mache ich das für 3, 4 vielleicht sogar 5 Jahre. Aber die Strukturen lassen das nicht zu. Und ich glaube, dass da entgeht auch der Verwaltung ein solches Potenzial, ein solches Brain-Potenzial. Plus, dass ich glaube, es, wie gesagt, es wäre für beide Seiten bereichernd. Das finde ich schade. Ich halte das für falsch. Das Problem ist, wenn immer nur einzelne Leute rüberwechseln, die stößt das System natürlich sehr schnell ab. Und deshalb, glaube ich, müsste es da eine breitere, auch einen Willen geben, das hinzukriegen.
Hast du ein Parteibuch?
Nein.
Das heißt, also... Du hast für die alte Bundesregierung offensichtlich gearbeitet in den Ministerien und würdest es aber auch, wenn jetzt irgendwie Herr Habeck käme oder Herr Scholz käme, du bist da...
Auf jeden Fall, es geht ja um die inhaltliche Aufgabe und ganz viel, ich war ja auch nicht Politikerin, ich war Beamtin und ich habe mich im Grunde über das, man könnte das so sagen, es gab 2 Staatssekretäre und man könnte sagen, ich war COO. Im Grunde im Verteidigungsministerium. Das heißt, ich habe Planung gemacht, ich habe Cyber gemacht, ich habe Rüstung gemacht, Digitalisierung gemacht, Beschaffungsprozesse gemacht. Das ist ja eine Managementaufgabe. Und ich habe auch ganz oft gesagt, ich kriege das, die Aufgabenstellung, die stellt das Parlament. Das ist ja die höchste demokratische Institution. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, meine Aufgabenbeschreibung, die kommt vom Parlament. Mein Aufsichtsrat war der Ausschuss, der Verteidigungsausschuss. Ich habe das umzusetzen, was von dort kommt. Oder eine Beratung zurückzuführen und der Politik zu sagen, sorry, ihr habt gesagt, wir sollen voll eine X-Aufgabe in der Bundeswehr erledigen. Dafür bräuchten wir aber Y-Geld. Ihr müsst euch entscheiden. Wenn ihr uns nicht das Geld gibt, dann müssen die Aufgaben gekürzt werden. Aber ich kann die Gleichung nicht mehr erfüllen. So habe ich meine Aufgabe. Aber entscheiden, ob dann die Politik sagt, ihr kriegt mehr Geld und dafür ein anderer Bereich weniger. Oder ob sie sagen, ja, dann schneiden wir die Aufgaben ab. Das muss die Politik entscheiden. Das war nicht meine Aufgabe.
Tat dir die Frau Lamprecht, also unsere ehemalige Verteidigungsministerin, ein bisschen leid am Ende?
Du meinst, weil...
die den Job am Ende abgeben musste?
Ich glaube, es ist immer schmerzhaft, wenn man einen Job abgeben muss.
Und auch wie das so wahrgenommen wurde, ihre Akte?
Das war mit Sicherheit nicht schön für sie, aber ich kenne sie nicht, kann da nichts zu sagen.
Na gut. Ich weiß, du musst auch gleich schon wieder weiter, ne? Du hast irgendwie,
oh ja.
Mir wurde auch zugerufen, du wahrscheinlich noch Kinder abholen oder sowas?
Ja, bald.
Bald. Ja. Aber komm dann.
Nein, wir gehen heute Abend zu Hamilton.
Ins Musical.
Und vorher muss ich noch was wegschaffen.
Okay. Was ist da wegschafft zu schaffen? Also welche Aktivitäten verfolgen Sie? Also wo arbeitest du gerade dran?
Ja, das ist das am Portfolio-Leben. Man kann nicht eine Antwort geben, sondern ich arbeite an verschiedenen Dingen. Das bedeutet halt Portfolio-Leben. Wahrscheinlich kannst du klarer sagen, was du so heute als Ziel hast. Oder demnächst steht ja auch die OMR wieder an. Ja, also insofern hast du dann so in einem Operativen kannst du das sehr klar sagen. Bei mir, ich muss einfach verschiedene Sachen in verschiedenen Rollen.
Gibt es ja von Private Equity, ist auch noch eine Rolle, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Ne? Also EQT ist
ja, vielleicht der Fonds. Ich habe mit EQT auch viel gearbeitet, ja. Oder arbeite mit denen.
Also das heißt, wenn die irgendwo Investments machen, ab und zu wirst du da mal konsultiert vorab,
ja,
oder
genau,
guckst du,
ja,
machst du DD-Prozesse?
Ja, super spannend. Macht sehr viel Spaß. super, super professionell, super spannend. Und da auch in den DDs mit dabei zu sein, ist natürlich, das taktet dann ganz schnell, weiß ja, wie das geht. Und das ist aber hochinteressant, weil du dann wieder was Neues feststellen kannst und versuchen kannst, Querbeziehungen zu machen und mein Wissen einzubringen.
Also, und dann gibt es noch irgendwie eine Kommunikationsstrategieberatung, die noch irgendwie ein bisschen bei dir eine Rolle spielt. Also ich glaube, es ist das ehemalige Hering-Schuppener.
Das ja, heißt das ist anders, korrekt. Ne? Ja, FGS Global.
Genau, da bist du auch. Also
ja, die haben eine ganz interessante Fragestellung zum Beispiel zurzeit. Und dort ist eine Fragestellung, wie können wir eigentlich das Stakeholder-Universe, in dem wir uns ja befinden, ne? Also vom Shareholder-Universe ins Stakeholder-Universe, und wir alle lernen das ja, also du hast Mitarbeiter, du hast Kunden, du hast potenzielle Kunden, du hast den Regulator, du hast irgendwie Experten. Und wie können wir eigentlich dieses komplizierte Gefüge mit demselben analytischen und demselben strategischen Rigor managen, wie wir das im Shareholder-Universe machen? Und das war die Fragestellung, die haben sie mir sozusagen gegeben, haben gefragt, kannst du uns helfen, da eine Lösung zu entwickeln? Und die Lösung, an der wir arbeiten, die heißt Reputation IQ, das heißt, sie versucht Reputation als wahrscheinlich ein Proxy, wenn nicht den besten Proxy, den wir haben, über den Stellenwert bei Stakeholdern, über Stakeholdergruppen hinweg zu messen, und zwar in einer sehr konsistenten, klaren und digital first gedachten Art, natürlich, ja. Klar, digital first übers Mobile, um dann zu sagen, wenn du das verstanden hast in unterschiedlichen Reputationsdimensionen über deine Stakeholdergruppen hinweg, dann kannst du natürlich anfangen, Hebel zu analysieren. Wie kann ich sie verbessern? Was fehlt hier zum Beispiel? Ihr denkt, dass wir nicht zukunftsfähig genug sind. Vielleicht muss ich in die Produktentwicklung investieren. Oder ihr denkt, wir sind nicht verantwortlich genug. Da muss ich mal gucken, was ich da tun kann.
Wer ist denn wir? Also das ist das, ich meine, Kommunikation ist ja ein Bereich, wo ich eigentlich dachte, ich kenne mich aus. Aber das hört sich jetzt ja gerade sehr kompliziert an. Das ist schon nicht so ganz trivial, was du gerade beschrieben hast.
Dann habe ich schlecht erklärt.
Also sag mal, Reputationsmanagement heißt, dachte ich immer so, man guckt drauf, wie man in bestimmten Bereichen gesehen wird, als Marke oder als Person oder so.
Ja, das ist ja auch richtig. Ich glaube, dass Reputation müssen wir uns in den verschiedenen Stakeholdergruppen angucken, denn die ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn du ein Unternehmen X bist, wirst du natürlich sehr unterschiedlich wahrgenommen in deiner Community, aber vielleicht gucken Talente oder potenzielle Talente ganz anders auf dich und stellen fest, nö, also bei uns hast du nicht so einen guten Ruf. Oder umgekehrt, du hast bei potenziellen Talenten einen sehr guten Ruf, aber sobald die Leute deine Mitarbeiter werden, geht die Reputation nach unten.
Okay, das wird dann gemessen.
Das wird mit einer gleichen Methodik gemessen, und zwar direkt, nicht über einen Proxy, nicht über einen Medienspiegel, sondern direkt bei den Stakeholder-Gruppen über Polling, also über Befragungen, um dann daraus einen Score zu entwickeln. Und dann kannst du über Vergleiche und Analysen, kannst du noch zusätzliche Daten mit reinziehen, da liegt eine Dateninfrastruktur drunter, kannst sagen, also die potenziellen Talente finden mich super, aber tatsächlich meine Employees nicht mehr. Also hole ich mir doch mal meinen Employee-Service und stell fest, die sagen alle, was weiß ich, sobald ich hier anfange zu arbeiten, schlechte Führungskultur, you don't know, aber nach außen ist meine Reputation super, weil das Produkt fantastisch ist, weil ich, was weiß ich was. Und dann kannst du versuchen, das zu analysieren, und dann kannst du ins Management gehen, und zwar sehr viel zielgerichteter und auch eben Stakeholder-Gruppen spezifischer, als wenn du so breit gießt über Kommunikation.
Okay. Jetzt habe ich es verstanden.
Tut mir leid, also, ich schlecht erklärt.
Nein. Also jetzt habe ich es verstanden, und ja, schon ein reiches Portfolio an Aktivitäten.
Ja. Also, deshalb war Why Change.
Ja, okay, ich verstehe das. Also wobei ich so ein bisschen mein Verdacht, zwei Dinge. Also der erste, also der Wunsch wäre, dass du dich ein bisschen noch mehr sichtbarer bist. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und der zweite, das ist total schwer zu beurteilen, aber ich glaube immer, man hat natürlich nochmal einen höheren Impact, wenn man an einer Sache arbeitet als ein Portfolio. Da kann man viele Anschlüsse geben. Vielleicht ist auch falsch, ich weiß nicht. Also du siehst es ja anders offensichtlich und genießt es ja auch anders. Ist ich ja auch eine Frage, des, was, ja, so was möchte man auch machen.
Ja.
Also ich bin jedenfalls froh, dass du hierher hast kommen wollen.
Das war sehr schön mit dir.
Einstreuen konntest. Und vielleicht machen wir es einfach irgendwie in ein paar Monaten nochmal wieder.
Ja, es war sehr schön. Vielen Dank.
Alles klar.
Hat mir Spaß gemacht.
Danke dir.
Ja, tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.